Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shifting Minds. Ich darf heute in der ersten Folge dieser wunderbaren neuen Staffel Saskia Bloch begrüßen aus Hamburg. Sie hat was mit Outdoor zu tun, arbeitet bei Phoenix Outdoor. Diese Marke kennen wahrscheinlich weniger Leute, aber ich kann euch verraten, ich glaube, die Rucksäcke von Fjällräven, habe ich gelernt, die kennt, glaube ich, gerade jeder. Die letzten Jahre, glaube ich, jede Innenstadt ist gepflastert mit euren Produkten. Saskia, ich freue mich tierisch, dass du da bist und dass wir heute über Nachhaltigkeit, das Management, auch Marken, auch ein bisschen Lieferkette sprechen und was das miteinander zu tun hat. Saskia, ich freue mich auf die Zeit mit dir.
Moin, lieber Alex, ich freue mich total, dabei zu sein und mit dir im Gespräch zu sein.
Du warst mal in einem Baumarkt an der Kasse und hast Leute befragt. Also zu privaten Themen. Ich habe gelernt, du warst in der Stiftung. Das steht alles nicht bei LinkedIn. Du warst mal in der Beratung, aber da bist du relativ schnell wieder abgedampft. Und dann bist du jetzt verdammt lange im Nachhaltigkeitsmanagement. Gib uns die Details. Wenn man in Lüneburg Kulturwissenschaft studiert und nicht Nachhaltigkeitsmanagement, wie kommt man dann zu Hermes?
Lange Geschichte. Ich glaube, wie so viele junge Menschen wusste ich nach dem Abitur noch gar nicht, was ich überhaupt machen will. Ich wollte eigentlich immer in die Werbung und Menschen mit tollen Geschichten und tollen Bildern begeistern und hatte ganz klassisch ein Beratungsgespräch bei der Agentur für Arbeit. Und derjenige hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es doch einen Studiengang in Lüneburg gibt, der angewandte Kulturwissenschaften heißt. Und da habe ich mich dann beworben und durfte dann nach einer kleinen Ausfahrt an der Hamburger Uni, wo ich BWL 2 Semester studiert habe, an die Leuphana wechseln. Mittlerweile ja Leuphana, damals noch Universität Lüneburg. Und habe dann angefangen, diesen Studiengang zu machen. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, naja, was willst du denn jetzt eigentlich beruflich machen? Weil dieser Studiengang bietet dir unheimlich viele Angebote. Und habe dann tatsächlich nur 9 Monate mir Zeit genommen und verschiedene Praktika gemacht. Ich war 2 Monate in einer Castingagentur in der Hamburger Schanze, in so einem Hinterhof. Das war ziemlich cool. Ganz nah im Bereich Werbung. Habe viele Menschen gecastet, von jung bis alt. War danach 6 Monate in einer Agentur und wir haben für die Financial Times Deutschland Events gehostet. Da habe ich dann auch relativ viel mitbekommen, auch interessant. Und so richtig zufrieden hat mich das nicht gemacht. Und dort in der Küche habe ich eine Person kennengelernt, die mir gesagt hat, wieso machst du denn eigentlich mal was zum Thema Wirtschaftsethik? Das könnte doch ganz gut zu dir passen. Und hier in Hamburg sitzt eine kleinere Stiftung und ich kenne denjenigen, frag den doch, ob der gerade einen Praktikumsplatz hat. Und ich hatte noch 3 Monate Zeit. Und dann habe ich mich da beworben. Und das war ein ziemlich hartes Forschungsgespräch, das weiß ich noch, mit dem Dr. Jesko Kreft von der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik. Und dann habe ich die Zusage für dieses 3-monatige Praktikum bei denen bekommen und bin dann in eine wunderbare Welt der Wirtschaftsethik reingekommen und durfte ein Thema zum ein Jugendliche begleiten auf dem Weg zwischen abgebrochener Schule und Jobeinstieg begleiten, mit habe ein Mentoring-Programm aufgebaut und habe versucht, den Ausbildungsplätze zu besorgen. Also habe dieses Projekt quasi geführt und geleitet und durfte auch nach diesem Praktikum weiter dort tätig sein. Als Werkstudentin 3 Jahre war ich insgesamt in dieser Stiftung und habe darüber hinaus ganz viele Studien begleiten dürfen, also zum Thema Ethik in der Lieferkette. Und zum Beispiel konnte ich eine Studie begleiten, wo es um das Thema Elektroschrott ging. Also wo landet denn eigentlich unser Elektromüll und was können wir dagegen tun? Und also alles bevor diese ganzen Gesetze kamen, konnte mir die Wertschöpfungskette von Spielzeug, von Blumen, von unterschiedlichen Industriegütern anschauen, gemeinsam in der Stiftung. Und habe total Interesse daran gewonnen, da tiefer reinzugehen. Und parallel dazu, neben dieser Stiftungsarbeit, habe ich mich bei der Studentenorganisation ISAC engagiert in der Hamburger Uni, weil ich immer gependelt bin von Hamburg nach Lüneburg und habe dort einen Tag an der Hamburger Uni zum Thema Nachhaltigkeit organisiert. Und damals war das noch ein ganz großes neues Wort. Keiner wusste, wofür das steht. Und habe da unterschiedliche Vertreter aus der Wirtschaft, also von Butnikowski zum Beispiel damals noch jemanden eingeladen, die dann auf der Bühne saß und das Thema besprochen hat, dann aus unserer Stiftung. Und da kam schon dieses Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft das erste Mal ein bisschen mehr in mein Leben. Und weg vom Thema Werbung hin zum Thema Nachhaltigkeit, und da einfach tiefer reinzudringen und nicht nur kurze Sequenzen anzufassen, sondern wirklich in die Wertschöpfungskette einzudringen, sozusagen.
Krass.
Genau. Also es gab unterschiedliche...
Sehr viele Parallelen an manchen Stellen. Auch mal an der Uni Hamburg ein paar Semester gemacht. Ah. Die tauchen nirgendwo in meinem Lebenslauf auf. Die sind einfach gone.
Vielleicht haben wir uns damals da schon getroffen, Alex.
Ich habe ohne Flachs, ich habe gerade geguckt, ob wir gleich... Ich war ein bisschen vor dir, okay. Und ich war ein Verwaltungsfehler, wurde mir ganz sanft gesagt. Man konnte sich für den Studiengang gar nicht mehr anmelden. Du warst ja dann bei Hermes, du warst bei Carglass, du bist jetzt... Ich habe geguckt und musste mal ganz kurz meine Waldorf-Mathe-Skills rausholen. Seit über 7 Jahren bist du schon im Kontext, im Ökosystem von Fjällräven unterwegs. Ne, man kennt euch ja, ihr habt ja, ich sag mal, diese Marke, aber ne, Globetrotter gehört ja auch zu euch. Gibt es noch andere Marken, die euch in eurem Ökosystem sind, die was mit euch zu tun haben, die man vielleicht irgendwie kennt?
Also wenn man bei Phoenix arbeitet, sollte man sie alle kennen. Also zu uns gehören fünf Outdoor-Marken und Fjällräven. Aus Fjällräven ist quasi die Organisation entstanden. Der Gründer von Fjällräven, der Sohn hat irgendwann die Firma übernommen, Fjällräven, und hat dann die Phoenix Outdoor Holding gebaut. Und hinzu kamen dann noch weitere Outdoor-Marken. Und unter anderem Hanwag, also vielleicht sind einige deutsche ZuhörerInnen dabei, die Hanwag-Boots haben, gerne wandern gehen. Und diese Marke sitzt in Vierkirchen in Bayern, in der Nähe von München. Und dazu haben wir auch eine kleinere Marke, also wenn man Bergsteiger-affin ist, Tierra kann ich sehr empfehlen. Cooles Team, kleines Team, sehr kreativ. Super nachhaltig unterwegs in unserem Konzern. Wir haben eine Marke, die nennt sich Royal Robbins, die sitzt in San Francisco. Die macht eher so Sachen, wenn du gerne reist und zum Beispiel in wärmere Länder fährst. Wir sagen dann immer so Table to Track. Also du kannst die Sachen anziehen und sofort losmarschieren.
Ach so. Ich dachte, das sind diese Hosen mit dem Reißverschluss.
Theoretisch.
Echt?
Aber genau, die machen eine ganz spannende Kollektion auch. Und dann haben wir jetzt gerade eine neue Marke gekauft. Da sind wir jetzt sozusagen der Haupteigentümer. Die nennt sich Devold. Wenn man in Norwegen gerne ist, dann kennt man die Marke auch. Spezialisiert auf Wollprodukte. Super interessante Lieferkette. Durfte ich jetzt auch gerade besuchen in Litauen, weil die da eine eigene Fabrik haben. Und wir haben ein kleines Private Label, so ein bisschen die Einsteigermarke in den Outdoor-Bereich, die nennt sich Frilufts. Und Frilufts gehört zu Globetrotter. Und da schließt sich der Kreis, genau, Globetrotter in Deutschland gehört zu uns schon seit einigen Jahren. Und dann haben wir halt in Skandinavien und in Finnland und UK noch eigenen Retails, nennt sich dann Frilufts Retail. Und so schließt sich dann der Kreis. Fjällräven, natürlich unsere Hauptmarke, deswegen auch Hauptschwerpunkt in unserer Nachhaltigkeitsarbeit. Die haben auch noch eigene Brandstores weltweit.
Genau, ja. Also ich habe extra mal gefragt, weil das ist ja schon viel. Ne? Das ist von Wolle bis Retail, von kleine süße Rucksäcke mit so einem süßen gelben Accessoire. Da gehen wir gleich drauf ein, weil meine Tochter den hat. Das ist umfangreich. Ja? Wenn du mal drüber nachdenkst, deine früheren Stationen und jetzt Outdoor, ne? Die leuchten die Augen, wenn du Tierra sagst, wenn du Wolle sagst, leuchten dir die Augen. Und es ist ja, ich sag das immer so, ne? Ich sehe meine Gäste ja immer und die leuchten auch die ganze Zeit die Augen. Was hat dir wirklich, wo du jetzt mal kurz reflektierst, was hat dir aus der Zeit vorher jetzt geholfen oder in den letzten 7 Jahren wirklich geholfen? Und du sagst, ja, das war verdammt ähnlich, weil ich sag mal, Hermes ist viel Logistik wahrscheinlich. Carglass ist ganz anderes Thema. Was passt wieder zusammen?
Ich glaube, das Gute ist, ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und das sind ja mehrere Themen, die da zusammenkommen. Das heißt, ich bin eher ein Generalist und okay. Bin vielseitig interessiert. Und das ist, glaube ich, ja, eine Stärke, die ich mitbringe. Und vielleicht hört man so Logistik langweilig. Ich fand es super spannend, ehrlich gesagt, in der Logistik zu arbeiten und da die Komplexität zu verstehen und zu hinterfragen. Und ich muss sagen, Hermes war für mich eine super Ausbildungsstätte. Also das war mein erster großer Job nach dem Studium, weil die Stiftung immer zu mir gesagt hat, Saskia, du musst jetzt raus in die Wirtschaft. Du bist hier zu gut eingebettet. Draußen passiert aber das richtige Geschehen. Raus mit dir. Und so kam ich dann zu Hermes und ich wurde da sehr gut aufgefangen. Aber es war zeitgleich als junge Frau, junge Absolventin, es war schwierig, sich zu behaupten. Und ich wurde sehr gut eingearbeitet und unterstützt durch die Personalabteilung vor Ort, gerade durch die Arbeitsrechtler. Mein Hauptschwerpunkt damals die Sozialaudits waren, die wir dann in der Lieferkette bei den Zustellern durchgeführt haben. Wir haben vor dem deutschen Mindestlohn einen Mindestlohn bei Hermes eingeführt. Das war natürlich total aufregend. Wie setzen wir das um? Wie halten wir das nach? Ist es überhaupt möglich? Wie ändern wir die Preise? Und das war tatsächlich meine Grundvoraussetzung, auch jetzt hier bei der Phoenix-Gruppe anzufangen. Ich habe damals den CSO der Phoenix-Gruppe kennengelernt auf einer Veranstaltung. Ich glaube, dass du da auch ehrlich gesagt warst in Frankfurt. Sind wir ins Gespräch gekommen und da habe ich so ein bisschen erzählt, was ich mache. Und ich habe so ein paar kritische Nachfragen gestellt zu seinem vorgestellten Programm. Und er meinte, also, ja, brauchst du eigentlich einen neuen Job? Und dann war ich so, eigentlich geht es mir gut bei Carglass, ne? Also ich hatte eine sehr gute Zeit bei Carglass, konnte sehr viel bewirken, konnte dort die Strategie aufbauen, habe mich sehr stark in die Stiftung Giving Back eingebracht und wollte aber parallel auch gerne wieder nach Hause, nach Hamburg. Und genau, und so hat sich das entwickelt, dass ich dann halt in die Phoenix-Gruppe gekommen bin und da mein Wissen um das Thema Menschenrechte auch eingebracht habe. Das ging dann ja auch wieder um das Thema Bezahlung, diesmal dann nicht in Deutschland, sondern vorwiegend dann in anderen Ländern, wie in Vietnam, wie in China, in den Produktionsländern, in denen wir sourcen. Ich weiß gar nicht, ob ich damit deine Frage beantwortet habe.
Ja, schon. Naja, aber also man sieht ja die Parallelen, ne? Also ihr habt ja bei Fjällräven auch eine starke Logistik. Ihr habt auch Retail, ne? Diese Themen hattest du ja auch schon vorher. Und du sagtest ja auch, dass die durch, ich sag mal, deine Ausbildung und ich glaube, ich möchte nicht zu nahe treten, aber ich glaube auch deine Art und wie du Sachen angehst und deine Persönlichkeit und vielleicht auch ein bisschen deine Ausbildung als zugängliche Yogalehrerin. Ich habe dir gesagt, ich baue es noch mit ein. Das ist ja was man auch übertragen kann. Und wenn du dann noch Produkte hast, die einfach auch irgendwie vielleicht einen selber ansprechen in der Heimat, aber auch, und so habe ich dich ja auch wirklich kennengelernt, du guckst ja nicht auf Deutschland. Du hast eine globale Rolle jetzt. Und das ist auch das, was wir im Vorgespräch gesagt haben. So, Alex, ja, Deutschland ist ein Land, aber wir haben da noch ein paar mehr. Das ist auch, deine aktuelle Rolle ist komplett auf global zu gucken. Das ist nicht Hamburg, ne, du guckst ab und zu mal nach Fuhlsbüttel, sondern du guckst Vietnam, Bangladesch, New York, Paris, was weiß ich wo. Ist das auch so? Ist das wirklich so global?
Ja, also du hattest ja anfangs schon gesagt, Phoenix Outdoor als Konzern und auch Fjällräven ist super international. Und wir wachsen ja in vielen neuen Ländern und öffnen neue Läden und bauen neue Strukturen auf. Und wir machen zweimal im Jahr eine interne Veranstaltung, wo unsere Vertriebler kommen, wo aber auch interne Kollegen kommen. Es ist super toll zu sehen, wer da alles kommt, weil die ganze Welt ist vor Ort. Von Australien bis Chile Jeder ist irgendwie da und das macht die Arbeit auch so spannend und faszinierend, weil du musst dich immer wieder auf neue Kulturen und Traditionen einlassen. Und meine Rolle ist es ja auch, viel mit Lieferanten zu sprechen und dort dann auch zu verstehen, okay, worum geht es denn eigentlich bei denen? Also zuhören, beobachten, lernen und nicht alles besser wissen. Also das sind so Fähigkeiten, die ich in meinem täglichen Job anwenden muss. Und ich kann ein ganz tolles Buch empfehlen. Vielleicht kannst du das auch mit einbinden in die Shownotes. The Culture Map von Aaron Meyer. Das habe ich vorletztes Jahr lesen dürfen im Rahmen hier einer Weiterbildung von HR. Und da sind unheimlich tolle Beispiele aufgezeigt, wie verschieden wir doch ticken in dieser Welt, ja. Wie verschieden wir Sachen interpretieren. Ein Beispiel war eine kurze Exkurs. Ein Amerikaner und ein Inder sitzen im Flugzeug nebeneinander, fliegen irgendwo hin, 12 Stunden. Verstehen sich super, sind ganz intensive Gespräche über Politik, über Familie. Und der Inder denkt, wow, ich habe eine ganz tolle Freundschaft hier geschlossen und wir werden uns auf jeden Fall danach wieder treffen und miteinander austauschen. Sie sagen bye am Flughafen, ich glaube, sie sind nach Amerika geflogen. Und der Amerikaner sagt, vielen Dank fürs Gespräch, schönes Leben noch. Genau. Und der Inder ist total entsetzt und denkt sich so, hä, aber wir haben doch jetzt 12 Stunden miteinander verbracht und wir haben noch eine super Freundschaft geknüpft. Wieso können wir das jetzt nicht weiter verfolgen? So, das sind unterschiedliche kulturelle Hintergründe, die man immer sich wieder bewusst werden muss, um quasi auch in seiner Arbeit erfolgreich zu sein. Und wie du so richtig sagst, also wir haben tagtäglich Kontakt mit Vietnamesen, mit Chinesen, mit Taiwanesen. Wir sind nicht in Bangladesch. Also wir sind relativ restriktiv als Firma, wo wir produzieren lassen, weil wir einfach sagen, wir sind noch zu klein, um vielleicht gewisse Herausforderungen zu meistern in der Lieferkette.
Ihr seid zu klein?
Wir sind zu klein, wir sind nicht so groß, wie man denkt. Also der Name Fjerheim ist größer als die Anzahl an Mitarbeitenden.
Okay. Ja, aber ist ja oft so, ne? Ich habe neulich auch mit jemandem gesprochen, dann dachte ich, und dann sagte sie, ja, wir sind 600 Mann Unternehmen. Und ich denke, was? Nein, seriously? Wie viel seid ihr in der gesamten Gruppe? Hast du eine grobe Hausnummer?
Ich glaube, in unserem letzten Nachhaltigkeitsbericht stand, muss man kurz überlegen, 3.500, 3.700. Okay. Ja, und die meisten Mitarbeitenden sind halt im Retail-Bereich. Ne?
Ja, klar.
Also Globetrotter macht den größten Part aus.
Ja, ist ja klar. Ihr braucht die Leute auf der Fläche. Genau. Wer sind, also wenn man, was ich ja sagte, ne? Meine Tochter hat von meiner Schwester, die übrigens in Hamburg wohnt, einen kleinen, leicht grünen Rucksack mit einem kleinen süßen, der Stecker, der vorne zusammengeht, dass wenn sie in den Wald geht, ne, mit ihrem kleinen Rucksack, der ist von euch. Da hatte ich mir auch schon ein paar Reinigungstipps abgeholt. Bin ich die Käuferschicht oder ist meine Schwester die Käufer? Wer kauft bei euch, wenn du jetzt nur an die Rucksäcke Fjällräven mal denkst, wer kauft das bei euch?
Ich würde sagen, jeder, der Lust hat, sich draußen in der Natur zu bewegen und eine gewisse Verbindung zur Marke fühlt. Also Fjällräven steht halt für generationsübergreifend. Mhm. Wenn du die Menschen befragst, die Fjällräven-Produkte kaufen, gibt es oftmals eine Verbindung zur Oma, zur Tante. Gerade in Skandinavien, ne, ist natürlich eine traditionsreiche Marke oder Lehrerin. Irgendjemand in deinem Umfeld hatte Fjällräven-Produkte an. Mittlerweile hat die Marke natürlich durch den Rucksack, und ich glaube, deine Tochter hat nicht den Konken, denn der hat vorne kein Bändchen, um es zuzumachen. Der Konken ist sozusagen das bekannteste Modell. Der
wurde die kleine Version.
Die kleine Version, den Mini-Konken, okay.
Ja, weil sie ist ja auch Mini.
Ja, sie ist Mini. Ja. Genau, also wir bieten Produkte an für jede Altersklasse. Also wir spezialisieren uns da gar nicht auf eine Altersklasse, sondern sagen von jung bis alt darf jeder die Produkte nutzen. Es geht uns vor allen Dingen darum, dass es eine gewisse Funktionalität hat, dass es langlebig sein darf, dieses Produkt. Also wir machen ganz viel Bildung zum Thema, wie kannst du die Produkte wieder säubern, vielleicht auch reparieren selber. Wir bieten über Globetrotter zum Beispiel auch auf Fjällräven direkt Repair-Angebote an. Das heißt, wir wollen, dass du das Produkt so lange wie möglich nutzen kannst, also langmögliche Nutzdauer. Und es geht natürlich da auch darum, dass die Qualität stimmt. Das heißt, wenn du als Kunde sagst, ich bin von der Qualität überzeugt, dann kaufst du es. Und ich glaube, dann kommt on top vielleicht auch nochmal, dass du weißt, diese Marke besteht schon viele, viele Jahre, ist ein Familienunternehmen und setzt auf das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das kommt am Ende vielleicht, schwingt das so ein bisschen mit, wenn du dich für ein Produkt entscheidest. Fjällräven war in den letzten Jahren sehr zurückhaltend zum Thema Nachhaltigkeit, was die Kommunikation angeht. Also wir sind nicht so laut wie andere Mitbewerber. Es gab Gründe dafür, denn wir haben gesagt, wir wollen unsere Hausaufgaben erledigen und arbeiten ganz viel hinter verschlossener Tür. Und ich glaube, das machen relativ viele Familienunternehmen, sagen, ne, also wir machen einfach die Arbeit und wir wollen mit dem Produkt überzeugen. Und seit jetzt schon im zweiten Jahr hat Fjällräven gesagt, okay, wir werden ein bisschen mutiger und wollen aber auch mit unserer Käuferschaft, mit den Interessenten draußen in Kontakt gehen und sagen, was wir beim Thema Nachhaltigkeit machen. Denn wir machen unheimlich viel und geben jetzt auch schon das zweite Jahr in Folge so einen kleinen Mini-Nachhaltigkeitsbericht für Fjällräven raus. Denn in den letzten Jahren haben wir immer alles auf Phoenix-Ebene berichtet, aber jetzt machen wir es vermehrt auch für Fjällräven.
Okay. Ich habe es jetzt gehört. Also ich fand es lustig und weil ich es auch schon ein bisschen wusste, habe ich noch mehr geschmunzelt. Ne? Tradition, Funktion, Langlebigkeit sogar noch unterstützt durch Repair, durch Systeme, dass man sagt, hey, du brauchst eigentlich nichts Neues kaufen. Ich zeig dir, wie es geht. Also völlig wahrscheinlich kostenlos. Das müsste ich mal gucken, weil der kleine Rucksack ist verdammt dreckig. Sehr viele Waldtage, immer freitags. Und hey, wenn er kaputt ist, dann kann ich ihn dir ja noch reparieren. Was ja in den Köpfen vieler Leute, die Geld verdienen wollen und nur aufs Geld schauen, erstmal kontraproduktiv wäre, weil die sagen, naja, wenn er kaputt ist, kauf lieber einen neuen. Guck mal hier, der ist ja auch in Blau oder in Lila oder guck mal, der hat noch eine Schleife dran oder sonst was. Was ja sehr für euch spricht. Und dann hast du erst Nachhaltigkeit gesagt. Und ich kenne das auch von anderen Organisationen, die sagen, hey, wir machen wirklich erstmal unsere Hausaufgaben und wir sind vielleicht auch in bestimmten Bereichen, in bestimmten Ländern, in bestimmten Aktivitäten nicht unterwegs, weil dann machen wir diese Baustelle gar nicht auf. Und das finde ich total spannend, wie ihr da umgeht. Weil, ich sag mal, wenn du dir das globale Umfeld, gib mir mal ein bisschen Einblick und versuch mal kurz eine neutrale, also ein Marktbeobachter, wie ist das im Outdoor-Markt? Ist das Thema Nachhaltigkeit bei den meisten sehr laut? Sind es einige, die laut sind? Ist es ein Hygienefaktor? Wo bewegt sich das im Vergleich zu vielleicht anderen Markenbotschaften, Botschaften, die überhaupt in den Markt reinschicken?
Also ich glaube, wenn man Produkte im Outdoor-Bereich anbieten möchte und es bereits tut, ist das Thema Nachhaltigkeit unbedingt mitzudenken. Denn wenn du dir die Kunden anschaust, die legen natürlich Wert darauf, sich in der Natur zu bewegen und möchten dort keine giftigen Substanzen hinterlassen. Und deswegen, also ich würde sagen, wenn du den Textilbereich anschaust, ist der Outdoor-Bereich im Sinne der Nachhaltigkeit der Luxusbereich. Wir haben nur zwei Saisons. Ne? Also du findest nicht ständig neue Produkte. Fjällräven hat ganz viele Carryover, denn viele Kunden wollen das gleiche Produkt, was sie vor 20 Jahren gekauft haben, wieder kaufen. Hosen zum Beispiel, Jacken. Die wollen nicht was Neues ausprobieren. Natürlich entwickeln wir auch Produkte, die neu sind, neue Farben, probieren hier und da etwas aus. Aber die Produkte werden mit einem zweijährigen Vorlauf designt, 2 Jahre vorher. Wenn du dir andere Firmen anschaust, ja, die haben zum Teil 24 Kollektionen, vielleicht auch über 30 Kollektionen. Also viel, viel mehr, was da produziert werden muss. Es geht um neue Trends. Outdoor ist kein Trend. Es wurde zum Trend in der Covid-Zeit. Die Menschen hatten mehr Zeit, sind rausgegangen in die Natur, hatten Lust, ne, ihre Umgebung zu entdecken. Und da wurde es zum Trend, in Outdoor-Produkten zu laufen. Und wenn du dir die Städte jetzt anschaust, gerade in Deutschland, siehst du auch, Outdoor ist so ein bisschen urban chic. Ne, das ist so, so kleidet man sich so ein bisschen, wenn man ja, so ein bisschen schicker unterwegs ist. Und wenn man zum Beispiel in Hamburg wohnt, brauchst du eine Jacke, die funktionstüchtig ist, weil es bei uns viel regnet. So macht schon Sinn, dann vielleicht zu Globetrotter zu gehen und sich eine Fjällräven-Jacke zu kaufen. Genau, und das ist mittlerweile nicht mehr so altmodisch, sondern gehört halt irgendwie auch so zum Straßenbild. Und die Outdoor-Produkte sind alle an das Thema Nachhaltigkeit angelehnt. Also ich kenne eigentlich niemanden in unserer Branche, der das Thema nicht betrachtet. Und sie setzen unterschiedlichen Fokus, ne? Welches Thema für sie mehr relevant ist, ist ja auch sinnvoll. Aber alle bespielen das Thema Nachhaltigkeit.
Es spielt ja alles gerade in die Hände. Ich hatte eigentlich eine Frage vorbereitet. Macht das dein Leben schwieriger, dass Nachhaltigkeit gar nicht so ein ausstechendes Thema ist? Ich habe aber das Gefühl, das spielt dir einfach so hart in die Hände gerade, dass ich die Frage komplett überlaufen schmeiße, weil ne, Tradition, Funktion, Langlebigkeit, das sind alles Nachhaltigkeitsfaktoren. Das sind einfach andere Worte dafür. Ich habe auch gelernt, dass es ja auch nicht so ist, dass ihr jetzt eure Geschäftsleitung ständig briefen müsst. Hey, könntest du auf dem nächsten All Hands oder auf dem Vertriebsmeeting, wenn wir uns alle treffen, könntest du mal was sagen? Ist eher vielleicht manchmal ein bisschen andersrum, oder? Manchmal ein bisschen bremsen. Wieso ist die Haltung der Geschäftsleitung? Ist das auch wirklich, ich meine, es ist ein Mehrgenerationsunternehmen. Es gibt ja auch neue Generationen, die sagen, super Papa oder Mama, habt ihr super gemacht. Das mit der Nachhaltigkeit lassen wir jetzt mal. Ich will jetzt richtig, ich will hier ein Exit machen für Milliarden. Ich will danach meine Yacht in Barbados durch die Gegend fahren. Bei euch ist das wirklich, ich höre raus, die Tradition, was du ja vorhin als erstes genannt hast, wird wirklich gelebt.
Ja, also die Mitarbeitenden sind oftmals sehr, sehr lange im Unternehmen oder kommen witzigerweise gerade bei Fjällräven oft zurück. Ne, wenn sie zwischendurch mal gesagt haben, sie gucken nochmal, lernen nochmal woanders, dann kommen sie wieder zurück. Ist ganz witzig. Habe ich vorher noch nie so erlebt. Und unser CEO, der Martin Axelhead, ist halt schon seit 20 Jahren im Unternehmen. Der ist quasi bei Fjällräven aufgewachsen, im Vertrieb, noch mit Orke Nordin, der Fjällräven gegründet hat, ist dann halt zum Geschäftsführer geworden. Und der kennt die Marke in- und auswendig, der kennt das Unternehmen in- und auswendig, der steht für Outdoor, der lebt das auch komplett. Und der sieht ja auch, was passiert, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen. Ja. Und natürlich kommen wir immer mal wieder um die Ecke und sagen, Achtung, das könnte für uns ein Risiko bedeuten, wenn wir zum Beispiel in dieses Produktionsland gehen oder wir haben hier Risiken entdeckt, da müssen wir was machen. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass sie gesagt haben, wir hören euch nicht zu, das ist Quatsch, was ihr sagt, sondern die Geschäftsleitung und auch der Inhaber, also der Sohn des ehemaligen Gründers von Fjällräven, Martin Nordin, der steht 100% hinter dem Thema Nachhaltigkeit. Und seine Kinder wachsen jetzt gerade auf, sind jetzt Mitte 20. Die Tochter wächst mehr und mehr in die Aufgaben von Fjällräven hinein, übernimmt mehr und mehr Verantwortung. Und da siehst du auch wieder das Thema, ne, Generation, Tradition, Familie. Und die Fjällräven ist quasi wirklich ein familiengeführtes Unternehmen. Und das siehst du immer wieder auf Tagungen. Und wir müssen nie daran erinnern, hey, das Thema Nachhaltigkeit spielt auch eine Rolle. Denn in den ersten 5 Sätzen eines Geschäftsführers auf internen Tagung ist das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Cool. Vielleicht fragt er nochmal nach, hey, kannst du uns nochmal sagen, was ihr jetzt in den letzten Monaten gemacht habt, was ich nochmal erwähnen sollte, ne? Worauf ich Wert legen sollte, das schon, klar. Wir briefen dann schon, aber es ist immer Teil. Und wir haben auch einen eigenen Nachhaltigkeitspart jedes Mal, dürfen wir auf die Bühne und das Thema Nachhaltigkeit vorstellen. Was haben wir gemacht? Worum geht es? Versuchen jedes Mal die Kollegen abzuholen mit neuen spannenden Themen. Und zum Beispiel hilft mir da übrigens meine Yoga-Lehrerausbildung. Dann ist es doch immer ein bisschen aufregend, vor so vielen Menschen zu stehen und das Thema zu verkörpern und auch ansprechend zu verbalisieren.
Ich wollte es nicht fragen, was vom Thema ablenkt, aber ich stelle mir es auch immer vor, ne? Also ich bin immer aufgeregt, wenn ich auf die Bühne gehe. Es ist einfach, und wenn man gerade, ne, steht jemand neben dir, das Thema vertritt und du bist die Person und Saskia hat doch gesagt das, ne? Das ist immer ein aufregender Moment. Hilf mir ein bisschen, jedes Unternehmen ist weit. Ich höre, ihr seid sehr weit. Ich höre, die Branche ist weit. Was sind denn so 1, 2, 3 Themen, wo du sagst, hey, da arbeiten wir auch noch dran? Das ist einfach, das kann noch gar nicht fertig sein. Jedes Unternehmen hat das. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie den Mist hören, sondern es muss ja auch Bereiche geben, wo man sagt, hey, da entwickeln wir uns noch. Als Branche, als Unternehmen, als Marke, als so. Was sind so die drei Themen, wo du oder wo ihr als Team vielleicht gerade dran seid?
Ja, wir haben jetzt gerade die Strategie 2030 entwickelt und deswegen passt deine Frage ganz gut. Und haben uns natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, was wollen wir und können wir in den nächsten 5 Jahren erreichen. Hatten auch Gespräche intern auch mit dem Geschäftsführer dazu, wohin soll die Reise gehen und wo können wir einfach noch uns verbessern. Und da sind natürlich unterschiedliche Themen in dieser Strategie aufgenommen worden. Ein großes Thema ist es schon verantwortungsvoller Einkauf, also Responsible Sourcing, mit den Themen existenzsichernde Löhne, also Living Wages. Ich arbeite leider sehr viel im Englisch, deswegen immer diesem Denglisch. Wie können wir da uns noch verbessern, das mehr zu verstehen? Wir machen schon ganz viele Analysen zum Thema Gehälter in den Lieferketten. Aber wie können wir da intern vielleicht auch nochmal die Prozesse verbessern, um wirklich auch Living Wages zu unterstützen in den Produktionsländern, wo wir tätig sind? Dann ganz großes Thema, natürlich auch aufgrund der Gesetzgebung, ist es, wie können wir noch mehr Transparenz in unserer Lieferkette sicherstellen? Wenn man sich die Textilindustrie anschaut, Schuhe ist nochmal ein bisschen was anderes, dann sieht man, wie komplex diese Lieferkette ist, ja, und wie viele Verzahnungen da stattfinden, ohne dass du es vielleicht mitbekommst. Und wir haben da schon 2018 relativ früh angefangen, an diesem Thema zu arbeiten. Wir kennen die meisten Materialhersteller, weil wir schon viele Jahrzehnte mit denen zusammenarbeiten, gerade Fjällräven. Aber natürlich kennen wir nicht die gesamte Lieferkette. Und da jetzt noch tiefer einzusteigen und das zu ergründen, ist ein großes Thema. Dann auf jeden Fall unseren Carbon Footprint weiter zu reduzieren, Klarheit in den Scope 3 zu bringen. Also was können wir tun, um unsere Lieferanten zu unterstützen, erneuerbare Energien zu nutzen. Da arbeiten wir sehr eng mit verschiedenen Mitgliedsorganisationen zusammen. Also Fjällräven und Phoenix sind in unterschiedlichen Organisationen Mitglied, die gemeinsam mit der Industrie daran arbeiten, ne, eine Transition quasi herzustellen und auch die Risiken des Klimawandels weiter zu verstehen. Was bedeutet das auch für die Produktionsländer, für die Arbeiter und Arbeiterinnen in diesen Produktionsstätten, wenn es immer wärmer wird und immer mehr Klimakatastrophen auch folgen werden. Das ist ein großes Thema. Und das dritte Thema, was ich dir nennen kann, ist es, wie können wir unsere Materialien langfristig verbessern im Sinne von Textile to Textile. Also wie können wir den Müll, den wir selber produzieren, wieder in ein neues Material bringen? Oder wie können wir Menschen dazu gewinnen, die Produkte, die sie nicht mehr brauchen, also irgendwann am Ende ihres Lebenszyklus zurückzugeben und diese entsprechend zu recyceln, dass daraus dann auch wieder neue Fasern, neue Materialien entstehen. Da gibt es super spannende Start-ups. Wir sind da auch im Gespräch gerade mit einer Organisation, die nennt sich Fashion for Good. Die sitzt in Amsterdam, die gerade diese Innovation unterstützt, die verschiedene Marken zusammenbringt, um gerade auch diese Skalierbarkeit hinzubekommen. Denn das ist halt ein Riesenproblem bislang. Also wir haben jetzt als Fjällräven zum Beispiel mit einem finnischen Startup, die nennt sich Infinity, zusammengearbeitet, haben dort recycelte Baumwolle, also wirklich Abfallbaumwolle, ich habe es auch gesehen, gekauft. Daraus wurden neue Fasern gesponnen und daraus ist ein wunderbares mein Lieblings-T-Shirt entstanden, was wir zweimal wiederholen mussten, weil die erste Qualität war halt nicht richtig gut und die zweite war so, als wenn du so ein Viskose-T-Shirt anhast, das kennt man manchmal, oder wenn man so Produkte anhat, die Tencel ist so die bekannteste Marke, anhat, so richtig schön weich, ja, musst du nicht bügeln, und so rauszufinden, wie kannst du dieses Material nutzen, um es wirklich langlebig zu designen, zu gestalten, auf den Markt zu bringen. Genau, leider ist dieses Unternehmen noch nicht dazu da, wirklich so viel einzukaufen, dass wir es auf den Markt bringen. Bislang gibt es diese T-Shirts nur für Mitarbeitende, was sehr schade ist. Aber wir verfolgen quasi diesen Ansatz, wie können wir das Thema Kreislaufwirtschaft, Zirkularität unterstützen, neben Reparierbarkeit, Langlebigkeit, wie können wir halt sozusagen diese Materialien dann auch einfließen lassen in neue Produkte.
Ich will mit dir über die Verbindung von Marke und Nachhaltigkeit sprechen. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht das Thema ist. Also, dass es die Vorarbeit ist, die Strategie ist, dass es so viel mehr ist, als einfach nur die Sabine, der Kevin aus der Markenkommunikationsabteilung zu drillen, sagt diese Worte. Weil das hast du noch nicht einmal gesagt in dieser Aufnahme. Das finde ich total spannend. Meine Frage führt dahin, ich bin Nachhaltigkeitsverantwortlicher. Ich will, dass unser Unternehmen, was vielleicht relativ viele Hausaufgaben macht oder gemacht hat, dahin führen, dass die Produkte auch damit verbunden werden, dass man sagt, naja, es ist langlebig und qualitativ, das will die Kommunikation. Gib mir noch mal eine Anleitung. Was sind die 5 Schritte, wie du, ich habe das Gefühl, wie gesagt, das ist ganz viel vorher, das ist gar nicht die Kommunikation. Wie baue ich das zusammen? Wie schaffe ich einen Mehrwert durch Nachhaltigkeit für die Marke, für die Kommunikation eigentlich dieser Produkte oder Dienstleistungen, die ich da habe? Oder ist es die ganze Vorarbeit?
Also für mich ist Kommunikation immer der letzte Schritt.
Ja, ich merke es.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, the magic happens behind. Ich glaube, du musst wirklich deine Hausaufgaben machen, um darüber zu sprechen. Ich halte nicht so viel davon, das vorher schon zu kommunizieren. Das war ganz interessant. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer meiner neuen Kollegin von Devold, die auch das Thema Nachhaltigkeit in Norwegen für diese Firma macht. Und sie sagte halt, ganz viele Firmen gehen raus und kommunizierten schon, wir sind zertifiziert mit dem und dem Label. Devold sagt, nein, wir sind zurückhaltend und wollen wirklich verstehen, ist da alles in Ordnung in unserer Lieferkette, bevor sie es kommunizieren. Und das ist auch der Ansatz von Phoenix und Fjareven. Also immer ein bisschen bescheiden bleiben, immer wirklich 100% davon ausgehen, ja, es ist 100% korrekt. Und das finde ich tatsächlich auch, also es entspricht auch meinen eigenen Werten. Aber wenn du mich fragst, wie gehe ich das Thema strategisch an und wenn man jetzt auch vielleicht Anfänger ist in diesem Bereich, würde ich immer sagen, verstehe erstmal, wo dein Impact von deinem Unternehmen überhaupt liegt. Ja, guck dir deine Lieferkette an, guck dir die Dienstleistung an, die du auf den Markt bringst und verstehe erstmal, wo liegen die Herausforderungen. So. Und wenn du das für dich verstanden hast und das kommuniziert hast, dann sollte man halt aus meiner Sicht das Wissen, was im Unternehmen auf jeden Fall vorhanden ist, nutzen, verstehen, analysieren, führe Gespräche mit Kollegen, die schon lange da sind, die in der Produktion arbeiten, die wirklich das Produkt, was du verkaufst, mit begleiten, verstehe, was für Herausforderungen die haben. Dann betrachte den Wettbewerb als weiterer Schritt. Guck dir an, wer steht neben dir und was machen die vielleicht schon? Also nutze da Inspiration, vernetze dich mit so Industrienetzwerken, wie ich eingangs schon gesagt habe. Wir sind zum Beispiel Mitglied bei der Fair Labor Association, die sitzen in Amerika, die kontrollieren unsere Menschenrechtsaktivitäten. Ich spreche super gerne mal mit den Kollegen von Lululemon. Witzigerweise ist sie auch aus Hamburg. Ja, sie hat mal für Otto gearbeitet, also kleiner Weg, ne? Hermes Otto. Man kennt sich irgendwie. Wir hatten die gleiche Mentorin von der Uni. Die sitzt jetzt in Kanada, in Vancouver. Wir treffen uns regelmäßig auf Veranstaltungen. Also sprich mit Kollegen aus der Industrie. Lass dich inspirieren. Lerne, schau, bist du auf dem richtigen Weg. Und dann überlege, wer muss eigentlich aus meinem Unternehmen informiert sein und wie informiere und begeistere ich sie eigentlich von diesen Themen? Denn du alleine als Nachhaltigkeitsmanager, Managerin wirst es niemals schaffen, diesen Wandel herzustellen. Nur weil du diesen Titel hast, schaffst du ja nicht, diese ganzen Themen, die ich vorhin schon erwähnt habe, gerade die bei uns jetzt anliegen, bei Fjareven, umzusetzen. Du brauchst Mitstreiterinnen, die dabei sind, die das in ihrem täglichen Job mit umsetzen, weil sie daran glauben, einen positiven Wandel zu gestalten. Genau, das wären so meine Tipps. Und dann kann man irgendwann darüber sprechen und Marketing involvieren.
Und deshalb lerne ich so gerne von dir. Seit vielen, vielen Jahren rufe ich ab. Und wir telefonieren ja nicht oft. Wir kennen uns aber seit vielen Jahren. Und jedes Mal denke ich, stimmt. Also, ist auch wirklich spannend. Ne? Und ich glaube, da ist vielleicht auch ein guter Match passiert. Ne? Dass mit deiner Art und deiner Haltung zu sagen, hey, wir machen erstmal unsere Hausaufgaben und dann reden wir drüber. Ich kenne das auch. Großes, wie sagt man, Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmen. Der ehemalige Nachhaltigkeitschef, kenne ich auch seit vielen Jahren. Die haben genau das Gleiche gemacht. Ne? Die haben nicht kein Millimeter darüber geredet. In der Branche war es auch noch kein Thema. Genau so gemacht. Und der Christian, der mittlerweile eine Stiftung verantwortet, mit dem ich neulich erst wieder darüber redet, er sagt, er muss das wirklich durchboxen. Kommunikation, er hat gesagt, lass uns darüber reden und will. Und wirklich so ein Pull, wo du gesagt, nein. Lass uns wirklich erst die Baustellen aufräumen und dann reden wir drüber, dann machen wir einen Bericht, dann machen wir, das können wir alles machen. Aber sonst, ne, und also ihr seid da nicht alleine und ich glaube, das ist auch ein Traditionsunternehmen, würde ich sagen. Vielleicht ist das auch eher so was Typisches, ja, dass man weniger erstmal drüber redet, aber dann das weitergeht. Wenn du sagst, mit den Leuten reden, Gespräche und du hast ja auch gesagt, zuhören, lernen, du musst nicht alles wissen. Mit wem redest du? Was sind so Schlüsselfiguren vielleicht in der Organisation, wo du sagst, von denen hast du ganz, ganz viel gelernt und es ist ja manchmal nicht die offensichtlichen.
Also am meisten lerne ich natürlich, wenn ich mich mit den Kollegen austausche, die Produkte designen und dann auch von den Kollegen, die Materialien auswählen und von den Kollegen, die dann quasi den Job umsetzen, Preise einholen, wo lassen wir das produzieren. Da fängt ja die Musik an eines Produkts. Und dann ist es super interessant, mit den Lieferanten zu sprechen, wirklich hinzufahren, zu verstehen, wie funktionieren die Prozesse, wo gibt es Probleme im Umsetzen, zum Beispiel von einer Bestellung, einer Order, warum ist der Zeitpunkt der Order nicht richtig, wirklich auch nachzufragen vor Ort in den Produktionsstätten, tiefer zu gehen, also sich auch Materialherstellung anzugucken. Ich war zum Beispiel auch auf einer Daunenfarm, also Gänsefarm, wo unsere Daunenfedern herkommen. Wir haben vor einigen Jahren eigenes Daunenversprechen zum Beispiel entwickelt mit dieser Farm, wo unsere Daune herkommt. Ne? Also wirklich, wir wissen, wo die Gänsefeder herkommt. Also ehrlich gesagt kann ich das gar nicht sagen, so reduzieren nur von dieser einen Person, denn du lernst eigentlich von jeder einzelnen Person, auch wenn du dich mit Legal auseinandersetzt, was wir in den letzten Jahren relativ viel machen müssen, auch aufgrund der neuen Gesetzeslage zu verstehen, fallen wir da drunter, was bedeutet das für uns? Super spannende neue Welt für mich, das kennenzulernen. Mit HR, was für Bedürfnisse gibt es denn eigentlich auf der Mitarbeitendenseite? Wie können wir das Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit vielleicht noch ein bisschen greifbarer machen? Also eigentlich lernst du von jedem. Und ich meinte neulich, ich habe witzigerweise diese Woche Montag bei Globetrotter auf der Dachterrasse Yoga unterrichtet, bevor die Öffnung war des Stores, als BGM-Maßnahme, also Gesundheitsschutz. Und danach habe ich halt dem Filialleiter angeboten, hey, wenn ihr mal Unterstützung braucht, sagt gerne Bescheid, wir helfen auch gerne. Also offen sein für jeden Bereich, ja, weil jeder Bereich bietet etwas, was du Neues lernen kannst.
Ja. Also, das ist es eben, ne? Aber ich versuche halt auch immer zu gucken und auch eine Sensibilität dazu schaffen, dass manchmal jemand am Frontdesk dir viel bessere Informationen gibt als die Person, die offiziell eine Rolle hat. Ne? Und das ist ja, und das lernen wir ja im Nachhaltigkeitsmanagement, dass bestimmte Akteure, Leute, die einfach sich kümmern, ganz absurde Titel haben für 20.000 Rollen, dass diese eigentlich die Treiberinnen und Treiber für genau das. Und wahrscheinlich ist der Laden vielleicht in 5 Jahren nachhaltiger als eine andere Filiale, weil genau diese kleine Interaktion auf der Dachterrasse passiert ist. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kam das schon ganz alleine, aber dieser kleine Tropfen, der überall drauf geht. Wie geht ihr das an, wenn du sagst, ihr habt die Gänsefedern, du hast Living Wages gesagt, das ist ja auch ein Riesenthema, ist komplex, ich glaube, also mich belastet sowas, zu wissen, dass man da auch einen Einfluss hat oder vielleicht auch nicht. Ja, pilotiert ihr das? Geht ihr wie mit den Federn zu einem hin und sagt, pass auf, lass uns das jetzt mal ein paar Jahre machen, wir versuchen das zu entwickeln, weil es bedeutet ja möglicherweise eine Kostensteigerung, eine Veränderung. Versucht ihr spitze oder geht ihr über die Industrie, also auch über die Industrie, oder was ist euer Ansatz? Eher Industrie oder eher individuell?
Ich glaube, wir müssen so ein bisschen das auseinanderpflücken. Also bei den Down geht es vor allen Dingen darum, dass die Tiere geschützt sind und dass in einem Weg geschieht, die Federn zu lösen, wo das Tier nicht leidet. Ne? Und genau, also wir sind da kennen wir unsere Lieferkette bis, ja, habe ich ja eben gesagt, bis zur Gans sehr, sehr gut. Wenn es um das Thema existenzsichernde Löhne geht, dann haben wir gesagt, wir fangen bei der Tier 1 an. Also Tier 1 bedeutet die direkten Zulieferer, mit denen wir einen Vertrag haben als Firma. Und da lassen wir schon seit Jahren uns die Gehälter geben. Und das nicht nur durch Audits, die wir auch dann durchführen lassen. Wir haben zum Beispiel 3 eigene Kollegen, die bei uns angestellt sind. 2 in China, 1 in Vietnam, die für uns das tun. Großartige Personen. Sondern wir lassen uns über so, mittlerweile ist es nicht mehr Excel, aber so letztes Jahr waren es so Excel-basierte Dokumente, die Gehälter der einzelnen ArbeiterInnen, gerade sind meistens Frauen, in den Produktionsländern schicken, jedes Jahr. Und die analysieren wir durch ein Tool, was die Fair Labor Association gebaut hat. Das ist auch nutzbar für andere Marken übrigens, auch andere Industrien, also es geht nicht nur um Textil. Und da sehen wir, wie weit sind wir eigentlich entfernt oder nah dran an dem Thema Living Wage. Und wir orientieren uns an dem Global Living Wage Coalition Standard, also an dem GLWC. Es gibt natürlich noch andere Benchmarks, die du nutzen kannst, die wir auch sehen, weil wir dieses Tool der FLA nutzen und können dann analysieren, wie weit sind wir davon entfernt. Präsentieren das tatsächlich auch jedes Jahr den Einkäufern und zum Teil sehen wir auch, dass wir einige Produktionsstätten haben, wo wir schon existenzsichernde Löhne zahlen. Ja?
Echt?
Ja, gerade in Vietnam. Und gehen dann auch mit denen ins Gespräch, gehen mit unseren Einkäufern ins Gespräch, fragen, was können wir machen, um das zu stärken und da auch die Preise entsprechend anzupassen. Ein Problem ist es, und deswegen komme ich nochmal darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe, du denkst, Fjällräven ist groß. Wir sind nicht groß. Wenn du dir anguckst, wie groß die Kapazität in einer Fabrik in Vietnam ist, ist sie nicht groß. Da sprechen wir von, ich sag mal, 2 bis maximal 10% im Durchschnitt. Wir haben natürlich auch Fabriken, wo wir mehr produzieren lassen für Fjällräven. Aber wir sind ein kleiner Teil, eine Marke von vielen. Das bedeutet, es ist ein Industriethema. Und dabei hilft uns die Fair Labor Association, da ins Gespräch zu gehen, Sachen zu pilotieren, auszuprobieren. Und es geht ganz viel um das Thema Kommunikation. Braucht die Fabrik? Wie können die Gehälter angepasst werden? Gibt es vielleicht Benefits, die den Mitarbeitenden gegeben werden können, zusätzlich zu dem Lohn, die darauf einzahlen, ja, dass sozusagen da eine Existenz gesichert werden kann? Das Schöne im Outdoor-Bereich ist es tatsächlich, dass wir jetzt als Firma nicht in den Ländern sind, wo es zu weit weg ist von dem existenzsichernden Lohn. Und darauf können wir auch stolz sein, dass wir als Nachhaltigkeitsteam, Compliance-Team es geschafft haben, in den Ländern zu sein, die tatsächlich auch höhere Minimum Wages zahlen. Ein Mindestlohn ist da schon relativ hoch. Der Gap zum Living Wage ist dann vielleicht nicht mehr so weit. Wir haben einen kleinen Exkurs. Wir haben vor mehreren Jahren schon eine Studie gemacht mit FontOff, dem Kölner Unternehmen, und VD zusammen mit der Uni Köln, wo 2 Studentinnen nach Vietnam gefahren sind und unsere Fabriken getroffen haben und gefragt haben, wie zufrieden sind denn eigentlich die Mitarbeiter? Und haben da wirklich Interviews geführt mit den Worker on-site quasi. Und da ist herausgekommen, dass viele schon sehr zufrieden sind. Und das war wirklich spannend, auch für uns 3 Marken, für FontOff, VD und Fjällräven in dem Sinne, zu verstehen, hey, da ist schon ganz viel passiert. Was können wir denn eigentlich darüber hinaus nochmal machen? Und ich würde dir sagen, die Musik spielt tatsächlich nicht mehr nur auf der Tier-1-Ebene, sondern wir müssen uns als Industrie jetzt trauen, ja, auf die weitere Ebene zu gehen. Und das machen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren, die Materialhersteller zu auditieren, da mehr Wissen zu generieren. Wir haben eine Partnerschaft begonnen mit dem WE-Programm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist,
ich habe es eben bei dir gesehen, ja.
Ein Programm, was vor ungefähr 10 Jahren von Chibo entwickelt wurde. Und ich weiß noch, als ich bei Phoenix angefangen habe, da habe ich Chibo gefragt, können wir uns mal treffen? Wie arbeitet ihr denn eigentlich so an dem Thema? Und da hat mir die damalige Kollegin erzählt, hey, es gibt das WE-Programm und wir können ja mal gucken, ob wir gemeinsame Lieferanten haben. Hatten wir halt nicht. Unsere Lieferkette sieht ganz anders aus als die von Chibo. Und aber ich habe damals schon gesagt, wenn ihr dieses WE-Programm irgendwann mal öffnet, dann sagt mir Bescheid. So, und vor 2 Jahren kam der Anruf und sagte, Saskia, hey, wir öffnen, habt ihr Bock? Und ich gesagt, ja, klar. So, und wir sind jetzt gestartet mit insgesamt schon 4 Direktlieferanten in Vietnam. Wir nutzen dieses Programm, um wirklich zu verstehen, was liegt eigentlich hinter der Oberfläche an, was verraten uns die Audits nicht, wie ist die Bezahlung, und sind da so interessante Themen gestoßen, die jetzt in einem Dialog mit dem WE-Team vor Ort stattfinden, sich entwickeln können. Das heißt, du musst eigentlich kreative Ansätze entwickeln, um wirklich zu verstehen, was können wir da als Firma noch machen. Und ich hatte eben gesagt, neben dieser Tier 1 Tier-1-Fokus geht es darum, tiefer zu tauchen in die Lieferkette und da zu verstehen, was für Themen gibt es da, ja. Und da sind viele Themen, die auf uns zukommen werden. Und das wird nochmal richtig spannend jetzt. Wie können wir die nicht nur als Firma, als Brand, sondern wieder als Industrie gemeinsam lösen? Und das ist halt super spannend an dieser Rolle. Du arbeitest halt auf einer internationalen Bühne und musst jetzt mit Regierungen arbeiten. Und wir als Phoenix sind viel zu klein. Ne? Wir sind zwar börsennotiert in Schweden, aber sitzen in der Schweiz. Das heißt, wir sind super neutral, mischen uns eigentlich überhaupt nicht ein in Regierungsarbeit. Und trotzdem müssen wir es tun mit der Industrie gemeinsam, damit sich natürlich Missstände in diesen Ländern, wo wir alle sind, ja, alle produzieren lassen, damit wir die verändern. Es kostet Kraft, es ist nervenaufreibend, es dauert ewig. Aber wenn wir es nicht tun, wer macht es denn dann?
Ist das auch was? Und das ist so ein bisschen, du hast ja schon quasi einen Ausblick gegeben, es dauert alles ewig, aber wir packen das und sonst, ja, ich glaube, wir werden da noch einiges von dir hören. Oder halt auch nicht. Aber es passiert trotzdem, weil ihr einfach zurückhalten, einfach Hardcore-Sachen macht. Ich bin wirklich begeistert. Gibt es noch ein Projekt, irgendwas, was seit vielleicht längerer Zeit, vielleicht seit kurzer Zeit, irgendwo in deiner Schublade, in deiner mentalen, emotionalen Schublade schlummert, wo du sagst, weil, ne, wir haben ja bewusst diesen Namen für diesen Podcast, Shifting Minds, heißt, du drückst die Shift-Taste und dann wird irgendwas richtig so groß. So, ich muss immer eine kleine Pause machen, so richtig groß. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre was, wenn ich das knacke, da wäre ich richtig, da würden die Augen nicht nur ein bisschen funkeln.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, und ich glaube, das ist bei jedem der Fall, dieses Textilmüllproblem zu lösen. Und ich weiß noch, ich habe ja angefangen, über die Stiftungsarbeit zu sprechen. Ich habe damals mit jemandem in Ghana gesprochen, der diesen Elektroschrott beschrieben hat, der vor Ort, von Kindern damals teilweise noch auseinandergenommen wurde. Und diese Textilmüllberge zu minimieren. Ja, natürlich gibt es immer die Frage, müssen wir unseren Konsum verändern? Da kann man natürlich immer anfangen. Aber aus meiner Sicht ist das halt zu kurz gedacht. Du musst halt damit anfangen, wir haben diese Müllberge und wie können wir diese wertvollen Ressourcen, die dort liegen, nutzbar machen und zurück in den Kreislauf führen? Und nicht sagen, hier in Deutschland stehen, ne, irgendwelche Caritas-Container, wo ich meine Altkleider abgebe. Gott sei Dank haben wir jetzt wirklich für Textilmüll, gerade in Hamburg, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, zum ersten Mal Container, wo wir Textilabfälle reingeben können. Zum ersten Mal, ich bin super stolz, habe mir erst mal geguckt, wo bei uns der nächste ist. Denn das muss halt passieren. Das muss halt auch von den Regierungen gefördert und unterstützt werden, dass du Textilabfall separat sammelst, ja, und den versuchst zu recyceln, sodass diese wertvollen Ressourcen wieder nutzbar gemacht werden können. Das ist mein Traum, dass wir irgendwann sagen können, hey, wir können jetzt nicht nur recyceltes Polyester, sondern recycelte Baumwolle einkaufen und die nutzbar machen. Und wahrscheinlich muss man sie immer mischen, noch mit anderen Fasern, damit sie quasi langlebig sein können und die Qualität da ist. Aber wir haben Müll nutzbar gemacht. Und das ist etwas, wovon ich träume. Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg davon. Es gibt tolle Technologien. Es gibt Recycler, die daran arbeiten. Ich habe einen Recycler in Deutschland besuchen dürfen, der einen Ingenieur hat, der sich überlegt hat, es muss doch mit einer KI funktionieren, dass eine KI erkennt, was ist das für ein Müll. Und dann hat er diese Maschine gebaut und die kann wirklich die Sachen rauspicken, ja, und einzeln dann recyceln. Also ist der Wahnsinn, was da im Hintergrund schon passiert. Mir dauert das alles zu lange. Ich glaube, dass der Gesetzgeber da mehr pushen muss, mehr Gelder freimachen muss für Innovationen, die da schon im Kleinen passieren. Es muss viel schneller skalierbar gemacht werden, dass wir als Brand sagen können, hey, wir kaufen jetzt diese Materialien, um sie dann in unsere Produkte einfließen zu lassen. Ich glaube nicht, denn die Marken können pushen, aber ich glaube, es muss von den Regierungen tatsächlich angegangen werden, damit die Recycler es machen, weil sonst lohnt sich das nicht, was ja total verständlich ist. Ja. Das wäre mein Traum.
Das ist ein schöner Traum. Saskia, darf ich das nochmal sagen? Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn wir hier das Wrap-up machen. Vielen, vielen Dank. Ich muss da wirklich sagen, wirklich unglaublich viel mitgenommen. Aus dem Gespräch haben sich so viele Facetten ergeben und im Vorgespräch waren schon so viele. Vielen, vielen Dank. Ich sag's auch immer, ich glaube, so habe ich dich erlebt. Du bist sehr ansprechbar, wenn Leute Fragen, Sorgen, Nöte haben. Du sagst ja, du triffst dich mit Lululemon und tauschst vielleicht Hose gegen Rookie. Vielen, vielen Dank, dass du hier auch so offen warst und dass du mir auch den kleinen grünen Rucksack meiner Tochter ein bisschen näher gebracht hast, was da eigentlich drin steckt und wie viel Herzblut und wie viel Tradition und so. Sehr beeindruckend.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Dann würde ich sagen, bis bald.
Bis bald.